Schönen guten Morgen. Ich wünsche euch viel Gnade und Friede vom Herrn. Und ich bin wirklich erstaunt, dass heute an diesem Pfingstsonntag wir schon so viel über unser Thema für die Predigt nachgedacht haben. Wir haben was gehört von diesem kleinen Jungen, der für sich gesehen wahrscheinlich sehr viel geschenkt bekommen hat und der es weitergegeben hat. Wir haben schon von unserem eigenen Geld weitergegeben. Und später können wir noch mehr für die Hochwasseropfer in Serbien reinschmeißen. Und Karl-Heinz hat schon gefragt, dreht sich heute alles nur um Geld? Und es ist nicht wirklich so, aber hört ihr unseren Predigttext aus Malachi 3 ab Vers 6 an. Malachi 3 ab Vers 6, ich lese es uns vor. Aus der Elberfelder Übersetzung lese ich. Nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Aber ihr, Söhne Jakob, ihr habt nicht aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich, ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser, die Heuschreckensorte Erd, den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscher. Vater im Himmel, danken dir dafür, dass du ein guter Vater bist, der seinen Kindern keine Steine gibt, wenn sie um Brot bitten, und keine Schlangen, wenn sie um Fisch bitten, sondern du gibst uns das, was wir brauchen zum Leben. Und wir leben nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus deinem Mund ausgeht. Wir bitten dich, sende deinen Geist, hilf uns zu hören und aufzuleben durch deine Worte. Amen. Wenn du in den letzten Wochen da gewesen bist, dann hast du immer wieder und wieder gehört, es geht um Beziehung. Es geht darum, dass Gott Menschen liebt. Gott, der Herr der Herrscher, der Allmächtige, der Vater im Himmel, er liebt Menschen. Jede Frau und jeden Mann und jedes Kind liebt er. Wir gehen durch das Buch Malachi gemeinsam und da ist es immer und immer wieder um diese Beziehung gegangen zwischen Gott und Menschen. So fängt es an. Ich liebe euch, spricht der Herr. So fängt dieses Buch an. Und Gott wirbt dauernd um seine Kinder, um sein Volk, um seine Leute, weil die zweifeln, weil die ihn nicht mehr lieben, weil die wegrennen. Aber er möchte, dass sie ihm wieder vertrauen. Er will sie verändern, sodass sie ihn zurücklieben und dass die Liebe neu entfacht wird. Darum geht es in Malachi. Das hast du gehört in der letzten Woche und heute geht es um Geld. Jetzt könntest du vielleicht skeptisch sein und dir denken, darauf läuft es also hinaus. Sie wollen mir das Geld aus der Tasche ziehen. Noch dazu spricht jetzt da ein Angestellter dieser Kirchengemeinde, der von dem Geld lebt, das ihr da unter anderem zurücklegt. Also die ganze Sache ist ziemlich dubios heute, oder? Aber wir haben eine technische Neuerung. Also ich habe so ein tragbares Mikrofon. Das funktioniert auch von draußen. Und die Tür ist offen. Also, ich glaube, den letzten Teil der Predigt werdet ihr dann draußen halten und gleich weglaufen. Aber ganz so wird es nicht sein. Ich hoffe, dass du siehst am Ende dieser Predigt, dass du siehst und erkennst, was Geld mit Liebe zu tun hat und dass du überzeugt bist, dass die Art, wie du mit deinem Geld umgehst, ein Ausdruck für deine Liebe ist. Ich bin überzeugt, dass Malachi das heute lehrt. Und wir fangen an mit Gottes Liebe. Kommt zurück zu mir. Ich lese nochmal die ersten paar Sätze vor Vers 6 und den Anfang von Vers 7. Nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert, aber ihr, Söhne Jakob, ihr habt nicht aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscher. Der Herr ändert sich nicht. Er bleibt, wie er ist. Er bleibt voller Liebe. Seine Entschlüsse stehen fest. Seine Entscheidungen wanken nicht. Er bleibt, wie er ist. Er bleibt gut und er bleibt gerecht. Die Jakobssöhne haben nicht aufgehört. Und das kann man auf zwei verschiedene Arten verstehen. Entweder möchte der Herr da sagen, dass sie nicht aufgehört haben, sich zu verändern, im Gegensatz zu ihm. Und dass sie immer noch die Söhne von Jakob sind, ihrem verschlagenen und betrügerischen Stammvater. Vielleicht möchte er das sagen, so könnte man es verstehen, dass sie sich eben dauernd ändern und immer weglaufen und ihre Liebe immer schwankt und wankelmütig ist. Oder, du könntest es auch so verstehen, sie haben nicht aufgehört zu existieren. Es gibt sie immer noch. Sie leben immer noch. Wegen Gottes großer Liebe. So versteht es zum Beispiel die Schlachterübersetzung. Und alle englischen Übersetzungen, die ich auch angeschaut habe. Das ist interessant. Und beides ist natürlich wahr. Aber ich denke wirklich, Malachi möchte hier an dieser Stelle mehr das betonen, dass die Menschen, die Gott liebt, immer noch da sind, wegen Gottes unwandelbarer Liebe. Weil Gott sie so treu liebt, sind sie immer noch. Alles existiert wegen Gott und weil er so treu ist. Auch der Stuhl, auf dem du sitzt, könnte ohne Gottes Wirken jetzt nicht da sein. Und so ist es auch mit den Menschen, die Gott lieb hat. Sie existieren wegen seiner unwandelbaren Liebe. Obwohl sie Gott verachten und ihn verlassen und auf ihn pfeifen. Und dass sie das tun, das sieht man daran, wie sie mit seinen Ordnungen umgehen, mit seinen Geboten. Vers 7, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Sie pfeifen auf das, was Gott will. Und das zeigt uns, dass der Herr, der diese Gebote gibt, für sie nicht gerade wichtig sein kann. Also ein Nebenaspekt in ihrem Leben. Und das kann natürlich nicht der wahre Gott sein. Das ist ein selbstgemachter, zurechtgestutzter Gott, der so ein Nebenaspekt ist. Und wir sehen also, dass die Beziehung zerstört ist zwischen Gott und den Menschen, weil sie auf ihn pfeifen. Und das sieht man in ihrem Leben, wie sie umgehen mit dem, was er gerne von ihnen will. Aber seine Liebe ist so groß. Israel existiert immer noch. Es gibt immer noch diese kleine Provinz Juda da im persischen Weltreich. Gibt es immer noch. Es gibt sie immer noch, weil Gott sie so sehr liebt. Und er liebt sie immer noch so sehr, dass er sie zurückhaben will in seiner Nähe. Dass er gern möchte, dass diese Beziehung wieder in Schwung kommt. Und sie in seiner Nähe sind. Und deswegen sagt er zu ihnen in der Mitte von Vers 7, kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscher. Das ist so eine große Hoffnung und eine Sehnsucht danach da, dass wieder eine lebendige Beziehung entsteht. Dass Freundschaft da ist. Eine Hoffnung auf Nähe, auf Liebe, auf Ehre, auf Achtung. Und damit das wieder passiert, ist es notwendig, dass Israel umkehrt. Es ist notwendig, dass Israel umkehrt. Umkehr ist nicht nur ein Gefühl. Gott sagt, kehrt um zu mir. Und das ist nicht nur ein Gefühl. Du kannst noch so traurig sein darüber, was du machst, was so ganz und gar gegen Gottes Wesen ist. Zum Beispiel über deinen Diebstahl kannst du noch so traurig sein. Das ist nicht Umkehr. Umkehr bedeutet aufhören zu stehlen. Das ist Umkehr. Umkehr heißt, du gehst in eine Richtung los und du merkst, das bringt mich weg von Gott. Gott ist ganz anders. Ich bin nimmer in seiner Nähe. Umkehr heißt, vielleicht, dass du traurig bist darüber. Das bringt dich dazu, anzuhalten. Aber Umkehr heißt dann, zurückzugehen. In eine andere Richtung zu gehen wieder. Also Umkehr ist mehr als ein Gefühl. Viel mehr. Gefühl ist nicht genug. Kann aber der Anlass sein für dich, umzukehren. Umkehr ist sichtbar. Es ist etwas, was du tust in deinem Leben. Und in unserer Stelle ist es eben so, dass wenn Israel umkehrt, dann wird es sichtbar darin, dass sie sich an die Gebote jetzt halten und die Ordnungen einhalten und beachten. Und wenn sie das tun, dann wird auch von Gottes Seite her etwas sichtbar werden, verspricht der Herr. Er wird sie segnen. Gott wird sich sofort zu ihnen wenden, wenn Israel umkehrt. So ist eben meine Beziehung, so ist Liebe. Liebe bedeutet zueinander gekehrt sein, nicht sich den Rücken zuwenden, sondern zueinander gekehrt sein. Das ist Liebe, das hat sichtbare Auswirkungen. Israel haltet die Gebote, zum Beispiel in Bezug auf die Abgaben, da kommen wir mal gleich noch dazu, und Gott schenkt Segen. Gott ist nämlich ein Gott, der gerne gibt, der ist so wahnsinnig großzügig und es freut ihn, zu segnen, seine Liebe zu zeigen. So fängt es an, mit Gottes Liebe, kommt wieder zurück zu mir. Die Liebe ist zerstört. Aber Gott will, dass sie wieder entfacht wird und aufflammt. Gott spricht ein hartes Urteil. Kommen zu Gottes Urteil. Er sagt ihnen ganz klipp und klar, ihr seid sehr weit weg. Ihr seid sehr weit weg. Das ist das Urteil Gottes. Er sagt, es fängt mit dieser Gegenrede von Israel an. Das ist ja das normale Muster im Buch Maleachi. Wir haben es schon immer und immer wieder besprochen. Gott sagt etwas und dann sagt Israel, wieso? Stimmt gar nicht. Und so ist es auch da. Es fängt an mit der Gegenrede. Und da steht eben am Ende von Vers 7, ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Darauf sagt Gott, darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Antwort, im Zehnten und im Hebopfer in den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Das ist Gottes Urteil. Ihr seid sehr weit weg von mir. Und sie sind so weit weg, dass sie das nicht einmal wissen, dass sie Umkehr nötig haben. Sie haben anscheinend überhaupt kein schlechtes Gewissen, dass sie die Beziehung zu Gott mit Füßen trampeln, merken sie gar nicht mehr so richtig. Und es ist so eine wunderbare Sache, es ist so ein Segen Gottes, wenn ein Mensch Sündenerkenntnis hat. Wenn ein Mensch erkennt, was in seinem Leben schlecht läuft. Wenn es einen Menschen trifft und er merkt, ich bin so weit weg von Gott. Und es läuft so viel schief in meinem Leben. Das ist so ein Segen. Und das merken die nicht einmal in dieser Situation. Sie wissen nicht, dass sie Gott berauben. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Priester sie nicht gut gelehrt haben. Die Priester hätten ihnen ja sagen müssen, was alles Gottes Ansprüche sind, was Gott zusteht von dem, was er ihnen geschenkt hat. Und wir haben es ja schon gesehen am Anfang vom Buch Maleachi, dass die Priester, dass es denen ziemlich egal ist und dass die alle möglichen Ekelopfer auch annehmen. Also vielleicht ist das der Grund, warum das Volk das nicht so genau weiß, dass sie Gott berauben. Und wer Gott beraubt, ist natürlich sehr weit weg von Gott. Das ist ja noch mehr als nur ein bisschen verachten oder missachten, sondern das ist aktiv gegen Gott arbeiten. Sehr weit weg von Gott. Aber wieso ist das jetzt Diebstahl, wenn man den Zehnten nicht bringt und die Abgaben? So ist das Diebstahl an Gott. Die Sache ist so, alles gehört Gott. Alles. Und der Zehnte, der gehört Gott besonders. Es sind Abgaben und Teile von dem, was die Leute erwirtschaftet haben, die Gott besonders vorgeschrieben hat. Also es geht hier jetzt nicht um die Sachen, die sie noch zusätzlich einfach aus Freude gebracht haben in den Tempel, um zu sagen, um sich zu bedanken, um zu feiern oder um sich zu entschuldigen, sondern es geht um die Sachen, die Gott klipp und klar vorgeschrieben hat. Und ich habe ziemlich viel gelernt darüber in der letzten Woche. Ich habe nämlich immer gedacht, dass es einen Zehnten gibt, aber wahrscheinlich gibt es drei. Der erste Zehnte, der ist für die Versorgung der Leviten gedacht. Leviten waren ein Stamm von den 12 Stämmen in Israel und sie haben sich um den Tempel gekümmert, um alles, was drum und dran wichtig war. Deswegen haben sie selber keine Landwirtschaft betrieben und deswegen war es notwendig, sie zu versorgen. Und Gott hat es so eingerichtet, dass die Leviten mit dem Zehnten von allen landwirtschaftlichen Erträgen versorgt werden. Es war jetzt aber nicht unbedingt notwendig, in jedem Fall, dass du deine Gerste eingepackt hast und da nach Jerusalem gebracht hast. Du hast sie auch verkaufen können und 20% aufschlagen und dann 20% mehr in den Tempel bringen. Es war möglich. Also es war nicht unbedingt notwendig. Aber bei manchen Sachen hat man das ablösen können in bar mit einem Aufschlag von 20%. Und das hat dazu gedient, die Leviten zu versorgen. Schau zum Beispiel in 3. Mose 27, Vers 30, das lese ich dir vor. 3. Mose 27, Vers 30. Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume gehört dem Herrn, es ist dem Herrn heilig. Ein bisschen weiter unten lesen wir dann noch von den Zehnten, von den Rindern und von den Schafen. Und wozu war das da? 4. Mose 18, Vers 21. Kannst du nachlesen. Da sagt Gott, und siehe, den Söhnen Levi, also den Leviten, diesem Stamm, der die besondere Arbeit gemacht hat, denen habe ich den gesamten Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben. Für ihre Arbeit, die sie verrichten. Die Arbeit für das Zelt der Begegnung und später für den Tempel. Also das war einmal der erste Zehnte. Der war dazu da, dass die Leviten was zum Essen gehabt haben. Für ihre Arbeit haben sie was gekriegt vom Volk und das ist natürlich gut. Dann hat es einen zweiten Zehnten gegeben. Der zweite Zehnte war zum Verjubeln da. Zum Verjubeln in Israel. Der war für die Feste gedacht. Du kannst zum Beispiel nachlesen in 5. Mose, Kapitel 14. Ab Vers 22. Da steht, du sollst gewissenhaft allen Ertrag deiner Saat verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Und sollst essen, das soll man auf einmal selber essen, sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Nämlich den Zehnten deines Getreides, deines Mostes, deines Öles, die Erstgeborenen deiner Rinder und deiner Schafe, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Tage zu fürchten. Also das waren 10% von allem, was man erwirtschaftet, zum Verfeiern, zum Verjubeln, wirklich verjubeln. Also vor Gott jubeln in Jerusalem. Und das war jetzt so, wenn der Tempel zu weit weg war für den Transport, dann hat man das zu Hause verkaufen dürfen und hat dann in Jerusalem sich eindecken können mit den notwendigen Dingen zum Feiern, mit dem Equipment für das Jubeln vor Gott. Da sagt Gott in 5. Mose 14, dass man das eben verkaufen kann. Und Vers 26, und gib das Geld für alles, was deine Seele begehrt. Für Rinder und Schafe, für Wein und Rauschtrank, also das Bier. Und für alles, was deine Seele begehrt, wünscht. Und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott. Und freu dich, du und dein Haus. Das war ein Zehnter, der war dazu da, den zu verjubeln in Jerusalem. Und dann hat es noch einen dritten Zehnten gegeben, der alle 3 Jahre eingehoben wurde und der war dazu da, die Armen zu versorgen. Die Witwen, die Waisen und die Fremdlinge. Die Leute, die selbst keine Erwerbsmöglichkeit gehabt haben. Und es ist, ich gebe es zu, es ist nicht ganz klar, ob es 13. waren oder nur einer oder wie man das genau zusammenrechnen muss. Aber zur Zeit von Jesus hat man das so verstanden. Ein 1. Zehnter, ein 2. Zehnter, ein 3. Zehnter alle 3 Jahre. Also das heißt, es waren mehr als nur 10% vom Bruttolohn natürlich, sondern es waren einmal mindestens 21,7%. So habe ich gar nicht gewusst, bis zu dieser Woche. Aber es ist jetzt ein bisschen komplizierter, weil es ist jetzt nicht so, dass man das einfach alles hergibt und nichts davon hat. Ein großer Teil davon ist ja dafür da, den in Jerusalem zu verjubeln. Und da habe ich wieder an das Gleichnis vom verlorenen Sohn denken müssen, wo der verlorene Sohn wieder heimkommt und der Vater eine Riesenfeier organisiert. Und der ältere Sohn, der ist so ein bisschen knausrig und komisch, der will nicht so richtig feiern. Und der Vater geht raus und erklärt es ihm und er sagt zu ihm, jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Es ist unbedingt notwendig zu feiern und sich zu freuen. Und das habe ich wieder denken müssen, dass wir einen Gott haben, der gerne feiert und der möchte, dass wir mit ihm feiern. Also dazu war der Zehnte da, zum Feiern. Er war dazu da, auch Vertrauen zu lernen. Denn es braucht natürlich Vertrauen, dass man mit weniger als 100% von dem, was man erwirtschaftet, durchkommt. Dass man Gott so sehr vertraut und sagt, mir reichen 90% oder, jetzt müssen wir das ausrechnen, 78,3% reichen mir. Es braucht Vertrauen, wenn man so denkt. Und sagt, Gott bringt mich sicher auch mit weniger als 100% an sein gutes Ziel. Die Leviten kriegen was zum Essen, die Armen werden versorgt und alle feiern mit Gott. So war das gedacht. Aber die Leute tun es nicht. Sie tun es nicht. Die Leviten kriegen nicht genug, die Armen werden nicht versorgt, die Leute feiern nicht mit Gott. Und das zeigt uns alles, Gott ist ihnen egal. Alles gehört Gott. Aber die Leute tun so, als ob es ihn gar nicht gibt. Und sie berauben Gott damit und sie zeigen auf ihre Art, wie weit sie von ihm weg sind. Ihr seid sehr weit weg, ist das Urteil Gottes. Vers 9 sagt, dass Gott sie sogar straft mit Missernten und mit Dürre. Aber sie merken das nicht. Und sie sehen keinen Grund zur Umkehr zu Gott. So weit sind sie weg von Gott. Gottes Liebe, er will sie wieder da haben. Gottes Urteil, ihr seid sehr weit weg. Und jetzt kommt Gottes Angebot. Das Angebot lautet, vertraut mir wieder ganz. Ab Vers 10 lese ich vor. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscher. Es ist Gottes Angebot. Vertraut mir wieder ganz. Gott macht sie nicht fertig. Er sagt nicht, ihr müsstet umkehren, ihr seid so weit weg von mir und jetzt bin ich einfach fertig mit euch. Sondern er sagt, vertraut mir doch wieder ganz und schaut mal, was dabei herauskommt. Er fordert sie auf, er macht sie nicht fertig, sondern er fordert sie auf, zurückzukommen und ihm wieder zu vertrauen. Und es braucht natürlich Vertrauen, Gott den ganzen Zehnten zu geben, nicht nur ein bisschen, nicht nur ein paar kleine Münzen oder ein paar kleine Scheine, die man gerade zufällig dabei hat, sondern alles. Es braucht viel Vertrauen. In einer Zeit von Dürre und Schädlingsplagen und Missernte. Da zeigt sich das, ob man Gott wirklich vertraut oder nicht. Und dazu ladet Gott ein. Er will die Leute einladen, ihm wieder zu vertrauen. Er will sie dazu bringen, zurückzukommen zu ihm, weil er sie so sehr liebt. Und es ist eine unglaubliche Einladung. Es ist eine wirklich unglaubliche Einladung. Dass er nicht sagt, aus, vorbei mit euch, will ich nichts mehr zu tun haben. Ihr habt es 100-mal bewiesen, dass ihr auf mich spuckt und jetzt ist es aus. So, Gott lässt sich so weit herunter, dass er sagt, prüft mich doch. Schau, ob es stimmt. Find raus, ob Gott zuverlässig ist. Er verspricht ihnen, dass es sich lohnt. Er verspricht ihnen Regen statt Dürre. Das steht in Vers 10, wo er sagt, dass er die Fenster des Himmels öffnen wird. Die Fenster des Himmels sind Wolken. Das sind Wolken, ist damit gemeint. Und wenn er Segen ausgießt, dann heißt es, dass Regen kommt. Das brauchen die natürlich. Sind alle in der Landwirtschaft beschäftigt. Er verspricht ihnen Regen statt Dürre. Er verspricht ihnen eine reiche Ernte statt einer Heuschreckenplage. Und er verspricht ihnen, dass als Auswirkung davon weltweit bekannt wird, wie gesegnet sie sind, wie glücklich sie sind, wie Gott da am Wirken ist in ihrem Leben. Das ist eben Gottes Ziel, dass alle Menschen gesegnet werden. Nicht nur die paar Israeliten da in der Provinz Juda, sondern auf der ganzen Welt soll es bekannt werden, wie er ist. Das war Gottes Ziel von Abraham an. Wo er zum Abraham sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für alle. In dir sollen sich segnen alle Familien auf der Erde. So ist immer Gottes Ziel, dass alle Menschen gesegnet werden. Ich finde es so unglaublich, wie Gott da agiert, dass er sich austesten lässt, dass er sich so herablässt und sagt, probier's doch mal. Dass er sagt, wenn dich die Liebe Gottes berührt, dann erkennst du, wie weit du weg bist und dann kehrst du um, du lebst neu und du verlässt dich nicht mehr auf dein Geld, auf deine großen Herden, auf deine Felder, sondern du verlässt dich auf Gott. Und schau mal, was dann passiert. Finde heraus, ob es stimmt. Ich finde das total praktisch. So weit lässt sich Gott herab zur Zeit von Maleachi. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, stimmt das auch heute? Was ist heute damit los? Dann lesen wir nochmal Vers 10, wo da steht, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde, bis zum Übermaß. Schaut es heute damit aus? Manche denken, dass wir auf diese Weise unser Finanzproblem lösen könnten in der Gemeinde. Und wenn ich sage, jetzt bring endlich mal einen ganzen Zehnten. Okay, verjubeln kannst du privat, lass mir das weg, 10% reichen. Puh, auf einmal wäre unser ganzes Finanzproblem natürlich gelöst in der Gemeinde. Und Gott wird dich dafür segnen. Sagt Maleachi leider nicht. Oder Gott sei Dank sagt das nicht. Maleachi sagt das überhaupt nicht zu uns. Wenn du das nämlich jetzt einfach so verstehst, wie ich es Gott kurz gemacht habe, falsch gemacht habe, dann landest du in so einer Art Wohlstandsevangelium. Wenn du das als ewiges Prinzip ansiehst, wenn du sagst, gib Gott endlich den ganzen Zehnten von deinem Geld auf dein Bankkonto und dann wird er dich auch finanziell segnen. Und nebenbei kann ich mir endlich ein größeres Auto leisten. Das kommt raus. Und wenn du sowas denken willst, dann musst du ein bisschen mehrfach verwirrt sein in Bezug auf diese Stelle, denke ich. Die erste Verwirrung, die du brauchst, ist in Bezug auf die Gabe. Was wird denn Gott gebracht? Was sagt Maleachi? Was sollen sie bringen? Alles, was sie in ihrer Landwirtschaft produzieren. Okay? Und wenn du das so verstehst, wie das die Leute vom Wohlstandsevangelium missverstehen, dann ist es auf einmal nimmer 2/1 Zehnter von allen Erträgen vom Feld und von der Wiese und von den Gewässern und vom Stall, sondern auf einmal ist es Geld. Das ist komisch. Also es wird irgendwie so herum verdreht, dass es für uns passt. Aber warum? Wie kommt man dazu? Und es ist ein bisschen komisch, weil damals war das richtig, aber ist das wirklich für uns heute so? Also wenn wir sagen, okay, nein, wir wollen das ernst nehmen, wir wollen das wirklich 1:1 machen, ja, dann musst du anfangen, 10% von deinen Salatkräutern abzuliefern. Dann braucht man wahrscheinlich andere Gefäße für das Opfer. Und viel Spaß, Heinz und Ingrid, beim Zählen und Verbuchen. Bei mir daheim werden jetzt schon langsam die Ribiseln ein bisschen rot. Und jetzt weiß ich endlich, warum wir da hinten einen Kühlschrank stehen haben. Bring endlich den ganzen Zehnten. Nein, das muss man anders verstehen. Ja, warum muss man es denn anders verstehen? So hat es Malachi gemeint. Und wenn du es anders verstehen musst, dann musst du mir das besser erklären. Man muss verwirrt sein in Bezug auf die Gabe. Und man muss auch verwirrt sein ein bisschen in Bezug auf die Reaktion Gottes. Gott verspricht hier nämlich als seine Reaktion, dass es regnet. Und möchtest du das gern, dass es mehr regnet? Ja, dann bring endlich den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Oder er sagt, dass eben keine Heuschrecken mehr deine Feldereien, deine Ländereien verwüsten werden. Ja, das steht ja da. Das sagt Gott. Das muss man wieder so ein bisschen verdrehen, damit man es so hinkriegt, dass ihr endlich mal 10% gibt. Und die dritte Verwirrung ist natürlich in Bezug auf das Zeitalter, in dem wir leben. Wir leben zur Zeit des neuen Bundes. Die Regeln über den Zehnten, die wir vorhin kurz angeschaut haben, die gelten heute nicht mehr. Wir leben nicht mehr zu der Zeit, wo es die Leviten gibt, die im Tempel die Opfer bringen und deswegen von uns Essen brauchen. Und wir leben immer in der Zeit, wo wir nach Jerusalem pilgern müssen, manche machen es trotzdem, und dort 10% von unserem Einkommen verjubeln. In der Zeit leben wir nicht mehr. Wir leben zur Zeit des neuen Bundes. Und mit Jesus ist das ganze Opfersystem des alten Bundes überflüssig geworden. Es ist nicht mehr notwendig, dass du ein Lamm opferst, wenn du etwas falsch gemacht hast. Weil Jesus das Opfer gebracht hat. Das ganze Opfersystem vom Alten Testament war ein Vorschatten auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Deswegen braucht man das jetzt nicht mehr. Deswegen zerreißt der Tempel, wo Jesus am Kreuz stirbt. Der Vorhang zerreißt. Und später wird er ganz abgerissen, weil er nicht mehr notwendig ist. Du musst also mehrfach verwirrt sein, wenn du sagst, Gott will dein Geld, gib's mir her, und dann wird Gott dich mit Geld segnen. So ist es nicht. So lösen wir unser Finanzproblem nicht. Da bleiben natürlich einige Fragen offen. Die erste Frage ist, was ist jetzt mit dem Geld? Was will Gott von mir, von meinem Geld? Unsere Stelle redet eindeutig auch davon, wie wir mit Besitz umgehen, denke ich. Und die zweite Frage, was ist mit diesem Angebot, ihn zu prüfen, herauszufinden, was passiert, wenn man ihm ganz vertraut. Fangen wir an mit dem Geld. Unser Geld zeigt, wo unser Herz ist. Jesus sagt es in Matthäus 6, 21, er sagt, wo dein Schatz ist, dort ist auch dein Herz. Es ist ganz leicht, schöne Worte zu finden darüber, wie viel einem etwas wert ist. Es zeigt sich dann, wo die Gelder hinfließen. Wie viel am wirklich etwas wert ist. So ist es. Wenn es ums Geld geht, dann zeigt sich die Wirklichkeit. Und es ist so, wie ich es schon gesagt habe, alles gehört Gott. Alles gehört Gott und wir sind die Verwalter von dem, was Gott uns gibt. Zu Pfingsten ist die Gemeinde entstanden und das hat sofort ihr Leben verändert, als sie mit dem Heiligen Geist gefüllt wurden. Sofort hat sich der Lebensstil der Menschen verändert. Bis tief in ihre Geldtaschen hinein. Sie leben jetzt in eine andere Richtung. Es geht nicht darum, ab und zu mal der Feuerwehr was zu geben, wenn sie gerade läuten an der Haustür. Sondern mein ganzes Lebensstil wird anders. Ganz eine neue Richtung. Ich lebe nicht mehr für mein Bankkonto, für mein Haus, für meinen Garten, für meinen Hund, für mein Pferd, für meinen Urlaub. Für diese Sachen lebe ich nicht mehr, für meine Karriere, sondern ich lebe jetzt in eine neue Richtung. Bin umgekehrt. Und es zeigt sich ganz tief, auch in den Geldtaschen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns einen Platz im Himmelreich kaufen. Wir kriegen den geschenkt. Und jetzt sind wir so frei, dass wir ganz anders leben können. Alle, die Jesus lieben, zeigen das, was sie lieben, auch mit ihrem Geld. Sie nützen es natürlich für die eigene Familie. Aber sie geben es auch weiter an Arme und an die Kirche und für die Mission. Und wenn du da mehr darüber wissen willst, dann lies mal im 2. Korintherbrief die Kapitel 8 und 9. Da geht es sehr klar und sehr viel um diese Themen. Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen. Also denken wir, wenn wir von Jesus ergriffen sind, vom Heiligen Geist erfüllt sind, wissen wir, dass das alles Gott gehört. Und wir gehen auch mit unserem Geld anders um. Wir geben großzügig, fröhlich, selbstverantwortlich und opferbereit. Das liest du zum Beispiel in 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 9 bis 8. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Selbstverantwortlich. Deswegen steht in unserer Gemeindeordnung nichts drin, wie viel wir geben, um die Gemeinde zu unterstützen. Ja, und deswegen wird da nie was drinstehen. Jeder gebe, wie viel er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Diese Freiheit im neuen Bund. Aber manche möchten natürlich nicht die Freiheit, sie wollen 10%, damit Gott mich dann in Ruhe lässt. Aber so ist es nicht. Jeder gebe, wie viel er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Leute geben also fröhlich. Gott aber vermag euch, jede Gnade überreich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Also Gott wird dir genug geben für dein Leben, dass du auch genug weitergeben kannst. Großzügig, fröhlich, selbstverantwortlich, opferbereit. Und Christen geben auch regelmäßig, gewohnheitsmäßig und angemessen. Im 1. Korintherbrief zum Beispiel, ganz gegen Ende, im Kapitel 16, geht es um so eine Art Geldsammlung. Und das schreibt er in Kapitel 16, Vers 2, an jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Also Christen geben regelmäßig, das ist eine Gewohnheit für sie. Und sie geben auch, je nachdem, wie viel sie selbst haben. Also es ist nicht so gemeint, je nachdem, wie viel gerade am Ende des Monats übrig geblieben ist. Gott kriegt die Resteln. Sondern wenn gerade viel hereinkommt, weil du große Aufträge kriegst oder Gehaltserhöhung, dann kannst du dann viel mehr weitergeben. Wenn wenig da ist, dann kannst du nicht so viel weitergeben. Und das erwartet Gott auch nicht. Christen geben großzügig, fröhlich, selbstverantwortlich, opferbereit. Es ist so ein bisschen wie wenn ein Kind loszieht und von dem spärlichen Taschengeld, das es hat, für die Eltern ein Eis einkaufen geht. Was passiert ist in dieser Gemeinde in der letzten Woche? Und alle haben sich gefreut. Also es könnte sein, dass du dich wieder mal hinsetzt, jetzt nach diesem Pfingstfest oder noch während des Pfingstfestes, geht ja nur 2 Tage lang, und mal wieder so alle Daueraufträge durchgehst, die von deinem Konto weggehen, und dir wieder mal überlegst, wie viel du für welche Zwecke einsetzt, von dem Geld, das Gott dir mit Hilfe von irgendwelchen Firmen oder Kunden auf dein Konto überweist. So viel zum Thema Geld. Könnte man natürlich noch viel länger reden. Aber es ist nicht mehr so, dass wir unter dem Gesetz stehen. Du darfst viel mehr geben als nur 10%. Was ist mit Gottes Angebot? Ist Gott wirklich vertrauenswürdig? Stimmt das, was er sagt? Kann man sich auf ihn verlassen? Und was passiert, wenn man auf einmal das Evangelium wichtiger nimmt als alles andere? Die Geschichte ist voll von Menschen, deren Leben komplett revolutioniert worden ist, wie sie Gott ihr ganzes Leben hingegeben haben. Und das Prinzip, glaube ich, Malachis, stimmt wirklich. Es ist wirklich immer dasselbe bei Gott. Gib ihm das, was ihm zusteht. Und er wird sich nicht lumpen lassen. Er lässt sich doch nichts schenken. Er ist der Großzügige. Und das bedeutet aber jetzt nicht Geld, Geld, sondern unser ganzes Leben. Und dann schauen wir, was er macht. Der Segen Gottes, der kann auf viele verschiedene Arten ausschauen. Letzte Woche haben wir ja darüber geredet, dass wenn Gott nahe kommt, dass er wie ein Schmelzer ist, der uns durch Hitze und so Energie weich macht und einschmilzt und dann die Schlacke herausholt aus uns, um uns zu reinigen. Das ist ein großer Segen. Das hat aber jetzt nicht unbedingt mit Geld was zu tun. Also der Segen kann im Neuen Bund ganz anders ausschauen. Und er hat auch schon damals anders ausgeschaut als nur Geld. Das Prinzip ist immer noch da. Gib Gott alles und Gott wird dir zeigen, was er dann tut. Und es kann sein, dass das bedeutet, dass du umkehren musst. Dass du umkehrst und dass du neue Daten setzt. Auch das ist Segen. Im Römerbrief steht, Kapitel 2, Vers 4, weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Ist die Güte Gottes, wenn er kommt und dir auf einmal klar wird, dass er so anders ist und du so anders bist und dass du in der falschen Richtung unterwegs bist und umkehrst. Gottes Güte leitet dich zur Buße. Du hast kürzlich ein E-Mail gekriegt von einer Frau, die ich vor vielen, vielen Jahren während dem Studium kennengelernt habe und die gläubig geworden ist. Und der Herr hat dir so eine tiefe Sündenerkenntnis geschenkt. Und es ist klar geworden, dass sie immer mehr kommt drauf, dass Vergeben gehört. Und sie hat nicht mehr gewusst, wie sie damit umgehen soll. Dann hat sie ihre Schwester angerufen, die in der katholischen Kirche sehr aktiv war. Und die Schwester hat zu ihr gesagt, ja und warum gibst du das Ganze nicht Jesus? Was meinst du denn, warum er am Kreuz für dich gestorben ist? Und da hat diese Frau zum ersten Mal kapiert, wie das gemeint ist. Sie hat immer gedacht, ja, die Christen, die wollen, dass ich da mich so schlecht fühle und mich runtermache und dass ich dann dahin krieche und um Vergebung winsle. Und da hat sie zum ersten Mal erkannt, wie das anders gemeint ist. Dass man das erkennt, wie man dasteht vor Gott. Und dass man so wahnsinnig froh ist, dass es einen Ort gibt, wo man Vergebung kriegt. Der Herr hat ihr Sündenerkenntnis geschenkt. Und sie hat erkannt, dass Jesus sie frei macht. Und so ist es bei uns allen. Gott streckt jedem und jeder von uns die Hände hin. Die ganze Zeit streckt er uns die Hände hin. Und bei Jesus werden wir frei. Wir leben auf. Kriegen neue Kraft vom Heiligen Geist. Wir werden begeistert für ihn, für seine Ehre, alles zu geben, alles für ihn. Sodass das ganze Wels und die ganze Welt erkennt, wie toll er ist. Und anfängt, ihn zu lieben und ihm zu vertrauen. Gott hat sich nicht verändert. Es ist immer noch sein Ziel, der Welt zu zeigen, wie er wirklich ist. Es ist immer noch sein Ziel, uns nahe zu sein und uns zu erfüllen mit seinem Geist, zu verändern, sodass mehr und mehr Menschen ihn kennenlernen. Gott hat sich nicht verändert. Wir sollen ihn immer noch lieben und vertrauen. Gottes Gnade führt dich zur Buße, weil er will wieder mit dir feiern. Er will wieder mit dir feiern. Und er will durch dich allen Menschen zeigen, wie er ist. Und was Malachi da sagt, was der Herr uns durch Malachi sagt, ist nicht etwas, wo du jetzt bedrückt heimgehen sollst, sondern wo du so sagst, Gott will mit mir feiern. Ich will umkehren. Ich kehre um. Komm neu zu dir. Leg dir alles hin. Und ich bitte um deine Hilfe, dass du mir hilfst, dass ich jetzt neu lebe. Beten wir miteinander. Nehmen wir uns kurz eine Zeit, wo jeder ein bisschen überlegen kann, wie er oder sie reagieren möchte, und ich werde dann mit einem Gebet abschließen. Vater im Himmel, wir loben dich, wir staunen, dass du dich nicht aufhalten lässt und abbringen lässt, Menschen zu lieben wie uns, alle Menschen. Herr, wir danken dir dafür, dass du ein guter Vater bist. Herr, wir wollen dir vertrauen. Herr Jesus, zeig mir, wo ich vor dir wegrenne. Hilf mir, dass ich umkehre. Wieder auf dich zu, mit dir durchs Leben gehe. Herr, sei du der Herr über mein ganzes Leben. Zeig mir, wie ich mein Vermögen richtig verjuble zu deiner Ehre. Und Herr, wir wünschen es uns so sehr, dass das ganze Welt und die ganze Welt erkennt, wer du bist. Und mit dir feiert. Amen.